Das ist so ein Animationsfilm. Da gibt es so eine Bewegung. Im Englischen heißt sie T4T, also großes T, eine 4 und nochmal ein T. Die Leute beschäftigen sich damit, Leute zu jünger zu machen. Die nennen es Trainer. Und die Ausbildung heißt eigentlich Training für Trainer. Das ist gerade in China eigentlich so das Ding, wo die Leute, worum sie so ein Wachstum haben. Da gibt es einen Mann, der Ying Kai heißt er, der hat auch ein Buch darüber geschrieben und 1,6 Millionen Gemeinden gegründet. Ich habe persönlich einen kennengelernt, jetzt streikt mein Namensgedächtnis, Curtis Sargent, ja. Der war in Taiwan, der hat auf halb Taiwan hat er Gemeinden gegründet. Man redet von 1,2 Millionen. Spannend. Und ich höre die letzte Zeit, war für mich ganz interessant, ich habe den Stick gekriegt, wo wir auf der Konferenz waren. Das Hauptthema, da ging es darum. Und man hört es momentan überall auf der Welt. Es ist irgendwie wie ein Freiraum da. Es ist irgendwie Gottes Plan. Jetzt sollen wir vielleicht was machen. Und schmeiß mal bitte den Matthäus 28 an die Wand. Altbekannte Stelle. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also nicht irgendwelche Vereine. Das Jesus wohl es sagt. Und siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Spannende Geschichte. Und es war ja lustig. Ich weiß ja schon länger, dass ich heute predigen muss. Ich wusste aber nicht, was Hedwig letzte Woche predigt. Und Hedwig hat eigentlich die Vorgeschichte von meiner Predigt erzählt. Es geht auch um den Heiligen Geist. Und sagen wir es mal, Hedwig hat die Grundlage gelegt. Ich bin mehr der, was praktisch macht. Mache zu Jüngern alle Welt. Und wisst ihr, was Jesus, die zwei Sachen, wo Jesus am meisten gemacht hat? Der hat mit Leuten gegessen und er hat Geschichte erzählt. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Ich habe da mal jemanden kennengelernt und das hat mich sehr bewegt. Der Mann heißt Peter Ischka, ist ein Österreicher, leitet momentan so ein Missionsding, Mission is possible. Also Mission ist möglich. Ja? Der Mann ist Ingenieur und Ingenieure, die haben sowas an sich. Die wollen immer alles genau wissen und die wissen, dass es ein Handbuch gibt, wo alles genau drinsteht. Und dieser Peter, der war Christ, ist so im traditionellen Rahmen. Und er hat die Bibel wie ein Handbuch benutzt. Dann hat er aber eins festgestellt. Das, was er lebt, das, was er hört, das, was man ihm erzählt und das, was da drin steht, das ist nicht so ganz kompatibel. Und dann hat er angefangen, Fragen zu stellen. Und ist den Leuten furchtbar auf den Geist gegangen. Ja, mach mal langsam, sieh das nicht so eng, das machen wir schon immer so. Okay, war er aber nicht zufrieden, weil Ingenieure sind einfach so gepolt. Die sagen: Wenn ich ein Problem habe und muss es lösen, da gehe ich zurück zum Anfang, an die Wurzel. Und bei ihm war das so, der Paulus, das war so ein Mann, wo ihn begeistert hat. Und sein Gedanke war: Ich nehme eine Auszeit, sagt man da heute dazu, ich nehme Urlaub länger, fahre an die ganze Stelle, wo Paulus gewirkt hat und schau mal, ob ich da nicht inspiriert werde von dem, was ich da suche. Hat er gemacht. Alte R4 umbaut und ist da in die Türkei gefahren. Jetzt muss ich mal die Uhr richten, damit ich da auch weiß, wann es fertig ist. Nicht, dass ich nicht mehr aufhöre. Okay. Der hat die ganze Städte besucht, hat in der Bibel gelesen. Tolle Erfahrung für ihn alles. Aber nach 3 Monaten war es, glaube ich, war seine Zeit rum. Aber eigentlich, das, was er gesucht hat, hat er nicht gefunden. Und er hat dann wieder heim müssen und da muss man ja über die Alpen noch irgendwie, dann ist noch ein Winteranbruch gekommen. Der R4 wollte nicht mehr so recht, die Reifen waren ziemlich unter. In so einem Fall ist es am besten, man übernachtet mal ein, zwei Tage irgendwo und wartet, bis der Schnee im September oder so wieder weg ist. Der geht ja meistens. Hat er gemacht. Und da, wo er übernachtet hat, da waren noch vier junge Leute, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Ehepaar war oder zwei Ehepaare oder wie oder was, waren Christen, mit denen ist er ins Gespräch gekommen. Der hat echt eine gute Zeit und der hat natürlich die Chance beim Schopf genommen und hat die gefragt. Und die haben ihm eine Antwort geben können. Die haben ihm erklärt, wie sie lebt und war ihm alles nicht ganz so schlüssig. Er hat es nicht ganz verstanden. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir eins. Wir beten jetzt einfach mal zusammen Gott an und schauen, was passiert. Und dann hat er noch jemanden kennengelernt. Genau bei der Anbeterei. Eigentlich hat er den kennengelernt, wovon ihn alle gewarnt haben. Der hat nämlich der Heilige Geist kennengelernt. Und ja, die haben ihm Tent aufgelegt und sein Leben war anders. Und er hat gewusst, das war eigentlich genau das, was ich suche. Irgendwie durch seine Reiserei in die Türkei hat er eine Mordsliebe zur Türkei entwickelt. Und war dann zwei, drei Jahre später war er verheiratet und kommt, wir machen Urlaub in die Türkei. Befreundetes Ehepaar ist noch mit. Und so abends nach dem Bade sind sie dann so durch die Basare gelaufen. Und war richtig voll, dann sind sie ab und zu auch in die Seitenstraße. Und da haben sie einen kennengelernt, so ein Händler, der war Gastarbeiter in Stuttgart. Der hat Deutsch konnte, das war klasse. Die haben miteinander Kaffee getrunken, haben sich unterhalten. Und der hat halt gejammert, wie schlecht sein Geschäft läuft, weil er halt nicht in der Hauptstraße ist. Und dann hat ihm dieser Peter so einen Marketingvorschlag gemacht, wo man natürlich nur aus dem Alpenraum versteht, der soll alle halbe Stunde vor der Tür stehen und jodeln. Dann werden die Leute auf ihn aufmerksam. Und so sind die halt ins Gespräch gekommen. Es ist so ein bisschen eine Beziehung gewachsen. Die haben sich täglich getroffen. Und eines Abends, Köksal hieß der Mann, eines Abends, sagt er, sie sind aufs Glaubenssprechen gekommen, über Religion. Dann sagt er, sag mal, stimmt das eigentlich, was da in eurer Bibel steht? Ja, okay. Ja. Wir sind überzeugt davon. Dann sagt er, stimmt das auch, dass Leute kalt werden können? Ja, sagt er, hat da was gelesen von so einer blutflüssigen Frau, die Frau, die hat nur Jesus angefasst und ja, auf was willst du denn raus? Es ist so, ich hatte vor 2 Jahren einen Unfall, ich habe mir die Sehne am Finger durchgeschnitten, mein Finger ist steif, das ist doof. Fürs Nasenbohren ist es okay, aber sonst ist nicht ganz so gut. Könnt ihr da dafür beten? Die machen das und da kann der Finger bewegen. Und auf einmal sagt er, sag mal, wo habt ihr das Stromkabel versteckt? Und das Stromkabel? Was, wie, wo? Wir hören dich doch nicht ab. Dann sagt er, wo er mich angefasst hat, da ist schon Strom durch mich durch, mich hat das richtig elektrisiert. Dann haben sie mal erklärt, an was das liegt. Und ja, nächsten Tag war der Köksal nirgends. Tag drauf, kommen sie wieder, steht er schon unter der Tür. Ja, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ich habe was Wichtiges. Der gute Köksal hat nachts einen Traum gehabt. Er liegt auf dem Boden angekettet. Und dann kommt ein Mann in Weiß. Steht vor ihm hin, hält seine Hand raus und aus der Hand kommt Licht raus. Und die Kette fällt ab. Und dann guckt er den an und dann steht der Peter und sein Freund nebendran. Und dann sagt dieser Mann in Weiß zu ihm, den Weg, den die zwei gehen, den Volk. Was ist das für ein Weg? Die erklären ihm das Evangelium und nachts taufen sie nicht mehr. Weil untertags wollte sie es nicht machen. Das war ich ab und zu ein bisschen kritisch. Und die haben dann ein paar Tage miteinander gehabt und ja, dieser Köksal hat sich bekehrt. Halbes Jahr später kriegt der Peter Ischgard eine Nachricht, die haben den Köksal eingesperrt. Und sein Untersuchungshaft. Also damals in der Türkei war Untersuchungshaft, die konnte dich 5 Jahre festhalten ohne Begründung. Die Zelle waren nicht so wie bei uns, da waren 50 Mann drin. Und da herrschte Faustrecht, der Stärkste hat das Beste gekriegt, die Schwächste musste nehmen, was übrig bleibt. Brauche ich erst einen Schluck Wasser. Die Frau vom Köksal hat den Peter angerufen, zu ihm das mitteilen, und er hatte den Eindruck, sie müsse darunter. Hat es seinem Freund gesagt, der hatte den gleichen Eindruck, die haben einen Flug gebucht, sind runter. Vielleicht können sich manche von euch noch erinnern, 2008, 2009, da gab es so eine Geschichte mit einem jungen Deutschen, der so ein junges Mädchen kennengelernt hat, am Schluss ist es als Vergewaltigung ausgelegt worden, der war genau im gleichen Ding drin. Und nicht mal unser damaliger Bundeskanzler hat irgendwas ausrichten können. Das wussten die zum Glück noch nicht, weil das war 1989, das war ein paar Jahre vorher. Auf jeden Fall, die kommen an den Flughafen, da steht dem Köksal seine Frau, natürlich nicht alleine, das darf sie ja nicht in muslimischen Ländern, da war der Opa dabei, und ein Übersetzer. Der hieß Cengiz, der saß ein paar Tage mit dem Köksal im Knast. Aus der Tourismusbranche, der konnte Deutsch, der hätte übersetzen müssen. Jetzt, was machen wir? Also, wir beantragen eine Besuchserlaubnis. Die wollten den Köksal ermutigen. Der Cengiz hat gesagt, ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, aber probieren wir es. Aber eins sage ich euch, das hat er wortwörtlich gesagt, ich will kein Christkind werden. Also war schon die Ahnung da, dieser Köksal hat da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Dann passiert das erste Wunder. Innerhalb von 2 Stunden haben die eine Besuchserlaubnis. Allerdings nur für den Peter. Die Frau durfte nicht dazu, der Übersetzer durfte nicht dazu. Der Peter geht rein, sieht den Köksal, der freut sich, er will ihn ermutigen und merkt, den brauche ich überhaupt nicht ermutigen. Der erzählt ihm, dass er schon der halben Zelle das Evangelium verkündet hat und gut geht's ihm auch, er hat mittlerweile 5 Kilo weniger wie vorher. Der ist total aufgestellt und hat gesagt, außerdem hatte ich vor 14 Tagen einen Traum, wenn du kommst, werde ich frei. Und übrigens, morgen ist meine Verhandlung. Okay, nach einer halben Stunde musste er wieder raus, hat es draußen berichtet, denn ja, der Richter, der Staatsanwalt, das sind ganz strenge und ja, Wunder Nummer 2. Richter und Staatsanwalt haben das Falsche gegessen, die waren krank. Da sie die Verhandlung nicht absagen wollten, haben sie irgendwoher 2 neue geholt. Die haben halt gerade die genommen, sagen wir mal, wo Gott gerichtet hat. Das waren sehr liberale, nach einer halben Stunde war der Köksal frei. In diesen Ländern ist das ja Brauch, dass man sowas feiert. Und wenn man da feiert, ist die ganze Familie dabei. Da kamen Leute von überall her. Es gab damals noch kein Handy. Ich weiß nicht, ob sie Rauchzeichen gemacht haben oder irgendwie. Auf jeden Fall war ein Großteil von der Verwandtschaft da. Und komischerweise, die Meister haben eigentlich nur Köksal Vorwürfe gemacht, wenn man seinen Glaube verleugnen kann. Und ein paar ganz Schlaue waren da dabei. Aber interessanterweise haben sie im gleichen Atemzug von ihrer übernatürlichen Erfahrung erzählt. Rauskomme ich, dass die in einer Wahnsinnsangst vor Geistern lebt. Weil wenn die Geister spinnen, dann schmeißen sie das Geschirr aus dem Schrank. Oder also richtig heavy. Und wie sie da am Rede waren, das war natürlich ein bisschen umständlich, weil immer einer hat übersetzen müssen. Dann sieht der Peter in so einer Ecke, stehen 4 oder 5 Frauen. Und die gucken da was an. Und zwar haben die Röntgenbilder angeguckt. Dann hat er den Köksal gefragt, du sag mal, was ist das? Dann sagt er, das ist meine Schwester, die arbeitet im Krankenhaus und die hat Nierensteine und sie diskutiert jetzt, ob sie sich operieren lassen soll oder nicht. Aber du sag mal, dafür könnt ihr doch beten, oder? Ja. Alles ist gespannt, was jetzt passiert. Die Meister rechnen damit, dass eine Erscheinung kommt oder dass auf einmal die Nierensteine auf dem Boden liegen oder weiß der Geier was. Auf jeden Fall passiert halt sowas nichts. Und dann geht das Gelächter wieder los. Und dann sagt die Frau, Leute, ich habe was gespürt. Es war, wie wenn was von meiner Niere Richtung Rücken gewandert ist. Ja, okay, Sache gibt's. Übernatürlich kennen wir ja. Irgendwann sind sie dann mal vor lauter Feiern heim. Diese Frau musste am nächsten Morgen arbeiten, geht ins Krankenhaus, erzählt es ihrem Doc. Der sagt, das wissen wir schnell, Ultraschall. Wunder 3, keine Nierenstein mehr. Abends wieder ein Fest, zum das Feiern. Es sind noch andere Verwandte gekommen. Und mittlerweile beschließt der Cengiz, dass so ein Christkind werde vielleicht gar nicht so schlecht ist. Auch den taufen sie. Und der Köksal sagt dann, da ist noch ein Onkel von mir. Die haben auch noch ein Problem. Habt ihr schon mal für Krebs gebetet? Nein. Und wie sie da am Abwägen sind, kommt einer rein. So ganz traditionell gekleidet. Und sagt der Köksal, heute darf man nicht beten. Das ist unser strenggläubiger Onkel. Der ist fähig, uns alle anzuzeigen. Und der Onkel, wo das Problem mit dem Krebs war, der sagte, kein Problem, morgen feiern wir bei mir. Da habe ich Hausrecht, da bestimme ich, was passiert. Gesagt, getan. Es war folgendes Problem. Der hatte eine 15-jährige Tochter, die hatte Hautkrebs. Die hatte lauter Geschwüre auf dem Kopf, unter den Haaren. Hat schon im Gesicht angefangen. Kann euer Gott da was machen? Sagt halt mal ja. Und sie nehmen ihren ganzen Mut zusammen, wollen beten. Und Peter, der hat überlegt, so, was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Ah, Jesus hat da immer geschaut, was der Vater macht. Er macht die Augen zu und sieht einen Film vor sich. Er sieht, wie diese Tochter, dieses junge Mädchen, sich die Haare wäscht und die Geschwüre abfallen. Und die beten für die und das sagt er ihr. Und da offensichtlich wieder nichts passiert, fangen wir alle an zu lästern. Und ja, dann passiert was ganz Komisches. Weil Frauen haben da ja sowieso nichts zu sagen. Und ein 15-jähriges Mädchen schon gar nicht. Und die steht auf und sagt, ihr seid am besten ruhig. Ich habe was gespürt, durch mich ist was durchgegangen. Ich fühle mich wie neu geboren. Und ja, es macht den Eindruck. Und die diskutieren weiter und das Mädchen geht her und wäscht sich die Haare. Und dann kommt sie wieder. 2/3 der Geschwüre waren weg. Einfach weg. Und 14 Tage später war sie frei. Immer, wenn die in der Bibel gelesen hat, ist es weniger geworden. Und dann kommt noch was dazu. Die haben dann wirklich lange gemacht. Die haben dort übernachtet. Am nächsten Morgen ist der Peter dann aufgestanden. Der braucht ein bisschen frische Luft. Ist draußen rumgelaufen. Hat so sich mit Gott unterhalten. Dann sieht er einen Esel. Geht er zu dem Esel. Der Esel tut so komisch. Ja, geht hin. Redet mit dem Esel. Streicheln, weil er gerade am Beten war. Betet er einfach in Sprachen weiter. Und der Esel fängt an, sich an den Rand zu schmusen. Auf einmal schreit einer, geh von dem Tier weg. Das ist böse. Das beißt und tritt. Nächste Woche holt der Metzger, der wird geschlachtet. Der hat niemand mehr gebissen, der hat nicht getreten. Das war der friedlichste Esel, wo die je hatten. Der wurde auch nicht geschlachtet. Leute, wisst ihr, was im Römerbrief steht? Die ganze Schöpfung wartet drauf, dass die Söhne und die Töchter Gottes aufstehen. Und zwar die erwachsenen Söhne. Nicht die, die noch in die Windel scheißen, sondern die, wo wirklich erwachsen sind. Auf das wartet die. Da wartet dein Katz, dein Hund, der Kanarienvogel, dein Garten, dein Kürbis, was auch immer. Das wartet drauf, dass du aufstehst. Und das, was uns da jetzt so als besonders vorkommt, lies mal die Apostelgeschichte, da war das normal. Das soll bei uns wieder normal werden. Wir haben schon gute Anfänge, aber wie gesagt, nur gute Anfänge. Und jetzt möchte ich euch noch ein bisschen herausfordern. Falls es dir so geht wie dem Peter, du schon öfters in der Gebrauchsanweisung gelesen hast und du siehst da Diskrepanzen zwischen dem, was da drin steht und zwischen dem, was bei dir ist, was muss da passieren? Was muss passieren, dass in deinem Leben auch so abgeht? Machst du mal bitte Markus 4. Das war was Jesus gesagt hat. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, Zuerst Gras, dann Ehre, dann voller Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er zugleich die Sichel, denn die Ernte ist da. In dem Abschnitt, das sind eigentlich so 6 Elemente, so grundlegende Elemente dafür, dass das Reich Gottes wachsen kann und dass es sichtbar werden kann. Und das, was jetzt kommt, braucht ihr euch nicht aufschreiben. Ich lege noch einen Zettel hin, das könnt ihr mitnehmen. Hört jetzt zu. Ich habe den Eindruck, das ist extrem wichtig. Da sind auch ein paar Fragen drauf, die du dir selber beantworten musst. Denen musst du dich einfach stellen. Entweder stellst du dich denen oder du bist zufrieden damit, dass du sonntags im Gottesdienst sitzt und vielleicht noch ein, zwei Gruppen besuchst. Okay. Das Erste, um was es da geht es um Arbeiter. Jetzt, was macht ein Arbeiter? Der Bauer, wir hatten vorher gesehen, der streut Samen auf den Acker. Ja? Jetzt übersetzen wir das mal von Christonesisch in normale Umgangssprache. Das heißt, Arbeiter im Reich Gottes, die erzählen anderen Menschen zum Beispiel, was sie mit Gott erlebt haben, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Die erzählen, dass sie frei werden können, dass sie ganz anders leben können, so wie sie sich das vorstellen, dass sie aus manchen Sachen einfach ausbrechen können und. Man nennt es Evangelium, die frohe Botschaft. Deswegen frohe Botschaft, weil es einfach eine Alternative zu dem gibt, was du lebst. Jetzt, was muss man dafür machen? 12 Semester Theologie studieren? Nee. Das Wichtigste, was du dazu brauchst, das ist eine Liebe zu verlorenen Menschen. Das ist, dass es dir graust, wenn du dran denkst, was passiert, wenn die sterben. Du brauchst echte Liebe dafür und wenn sie noch so schwierig sind. Wenn du verheiratet bist, vergleich das vielleicht mal, wenn ihr Zoff habt mit deinem Ehepartner. Ist manchmal schwierig. Aber wenn man die nötige Liebe dafür hat, kommt man wieder zusammen. Wie werden solche Arbeiter produziert, hergestellt, ausgebildet? Wahrscheinlich den Prozess, wo Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Darum reden wir ja auch manchmal von Jüngerschaft. Man schaut jemand zu, wo man sieht, dass das funktioniert. Da darf man einfach dabei sein und schauen. Und irgendwann kommt der Schritt, wo derjenige sagt, so, jetzt hast du lang genug geschaut. Jetzt bist du dran, schmeiß den Dämon raus, bet für den Krebs. Oh, ich, Hilfe. Also halb so wild, ich bin dabei. Wenn was schief geht, greife ich ein. Aber jetzt mach. Und dann passiert das, was du gar nicht vorstellen kannst, funktioniert. Und je mehr du es machst, desto sicherer wird es. Und desto mehr Spaß macht es. Und irgendwann, da kommt der Punkt, da sagt derjenige, bei dem du das abgeschaut hast, so, Freund, die Zeit des Ministries ist vorbei, du bist jetzt nicht mein Gehilfe, sondern ich setze dich jetzt frei dafür. Jetzt mach das einfach selber. Und vor allen Dingen, das Wichtigste, zeig Leute, wie das geht. Bau nicht einen Dienst um dich selber, die Zeiten sind vorbei. Das haben wir die letzten paar Jahre gelehrt. Wir haben das gesehen, hier ein Heilungsministerie, hier ein Befreiungsdienst, weiß der Geier. Vor 2 Jahren, da war ein Prediger, sehr bekannter Prediger, Baylis Conley, irgendwie so heißt er. Und der fängt einmal mitten drin in seiner Predigt an, so, und jetzt fängt er an, prophetisch zu reden. Und Gott hat beschlossen, die ganzen Dienste aufzukündigen, weil es überhaupt nie sein Plan war. Das sind eigene Königreiche. Und wer das nicht sieht, manche wird er wegnehmen. Und dieser Baylis Conley war der Erste, der ist abgestürzt. Und sind einige Leiter weggenommen worden einfach, die an ihrem Dienst geklebt sind. Und ich habe es erlebt, wie letztes Jahr, ich war in Konstanz, da war so eine Konferenz, da waren bekannte Leute da, die haben zum Teil Buße getan für das. Einfach, dass sie ihr eigenes Ding gemacht haben. Und die Begabung, wo dir Gott gibt, die ist nicht dazu da, dass du dich daran erfreust, davon leben kannst oder wie auch immer, sondern die ist dazu da, zum anderen auszurüsten, zum anderen zeigen, wie es geht. Gehen wir weiter. Das nächste ist der Same. Was ist der Same? Gottes Wort oder das Evangelium, Christonesisch, müssen wir übersetzen. Das ist das, was Gott sagt. Das ist das, was in der Bibel steht. Merkpunkt Betriebsanleitung. Das sind aber auch Erfahrungen, wo du mit Gott gemacht hast. Und die sind wichtig. Und wisst ihr auch, wieso? Weil wenn du jemand erzählst, wo du kennst, wenn du wirklich mal die Karte auf den Tisch legst und nicht anfängst aufhören zu hoffen, dass man nicht weiß, dass du fromm wirst oder bist, oder diese Leute, die dich kennen und sehen was, dass bei dir irgendwie was anders geworden ist, die vertrauen dir. Die hören dir wenigstens zu. Du kannst natürlich Traktate nehmen und am Samstag auf Kaiserstraße stehen. Die meisten meinen, dann sei sowieso Zeuge Jehovas. Zeit haben die Leute sowieso keine, die hören dir auch nicht zu. Die sagen, was will der? Was will die? Aber deine Freunde, deine Bekannte, die, besonders wenn sie bei dir was sehen, die sagen, okay, da könnte was dran sein. Hör es mir mal an. Und da stellt sich dir eine Frage. Lebst du in einem christlichen Ghetto? Oder kennst du auch noch Leute, die nicht Christen sind? Wie viel kennst du? Und wie könnte ich das anstellen, die zu erreichen? Ich sage euch mal eine Möglichkeit. Das Erste, das können alle. Das können sogar die, wo schon mit dem Gedanken anfangen zu schwitzen, jemand was zu erzählen. Schreib dir mal auf, die Leute, die du kennst und die keine Christen sind. Schreib dir die mal auf. Und dann fang an, für die zu beten. Mach das mal 14 Tage lang. Aber nicht so, Herr segne sie, Herr bewahre sie, sondern bitte darum, dass es Situationen gibt, wo sie zuhören. Oder dass sie erzählen. Oder wie auch immer. Und damit du das Kontakt hast, musst du natürlich mit den Leuten Zeit verbringen. Das heißt, lass kein Fest aus. Ja. Wenn deine Nachbarn grillen und laden dich ein, sitz doch dazu. Wisst ihr, die große Angst von der religiösen Juden zu Jesus Zeiten war, sie können sich von Sündern anstecken. Quatsch. Und viele von uns, wo sich Christen nennen, die haben das gleiche Gefühl, ich bleib weg, stecke ich mich nicht an. Wenn wirklich Gefahr ist, dass du dich bei sowas ansteckst, dann müsstest du vielleicht in deinem Leben mal ein paar Sachen reparieren. Okay. Wenn du natürlich bei solchen Leuten sitzt, ist das Allerwichtigste. Du musst mal daheim in den Spiegel schauen. Du hast zwei Ohren und einen Mund. Das heißt, du kannst doppelt so viel zuhören wie reden. Hört den Leuten zu. Je besser ihr denen zuhört, desto weniger müsst ihr sagen, weil die bringen ihre Sache. Und dann ist es gut. Das ist der nächste Punkt. Wenn du so ein paar Geschichten auf Vorrat hast, maximal 2 Minuten, wo Jesus in deinem Leben gewirkt hat, du brauchst ihm nicht deine Bekehrung erzählen, sondern einfach, gut ist, wenn man da verschiedene Geschichten hat. Und das kann man üben. Das kann man vor allen Dingen mit anderen Christen üben, weil wir werden es ziemlich sicher in Christonesisch schreiben. Und das ist das, was die Leute nicht brauchen. Redet so, damit ihr euch versteht. Ihr braucht nicht über Salbung oder über Herz reden, das verstehen die meisten doch selber nicht. Was erwartet ihr, was jemand, wo kein Christ ist, das versteht? Ja? Noch eine Frage, die du dich mal fragen musst. Denk zurück, die letzte Woche, letzte Monat oder vielleicht auch letztes Jahr. Wer hat gemerkt, dass du Christ bist? Wem hast du was erzählt davon? Jetzt kommen wir zum Boden. Was ist der Boden? Christonesisch, das Herz der verlorenen Menschen, in denen der Same gestreut wird. Jetzt übersetzen wir das mal. Das ist die Persönlichkeit von den Menschen. Das ist ihr Leben, ihre Erfahrungen, die Summe aus. Und das sind die, die von Gott berührt werden sollen. Das ist der Same. Die sollen von Gott berührt werden. Tja. Und was ist mein Acker? Was ist der Boden, den ich bearbeiten soll? Ich habe es vorher schon gesagt, dein Umfeld. Freunde, Feinde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen, alles, was schwierig ist. Einfach Menschen, die dich kennen. Ja. Jetzt kommen wir noch zu Gott. Der hat ja auch noch was damit zu tun. Das ist der, was Wachstum schenkt. Wenn ihr euch erinnern könnt, sie gehen weg, das wächst. Erst wird es grün, dann sprießt es und irgendwann steht das Getreide. Ja? Aber auch mit Gott ist das so eine Geschichte. Weiß ich überhaupt, was er von mir will? Wie viel Zeit verbringe ich damit, Gott zu hören? Texte ich Gott zu, wenn ich bete, oder hat er eine Chance, mir auch was zu sagen? Zwei Ohren, ein Mund. Und wenn du schon dann dabei bist, dann frag doch Gott mal, wie er dich sieht, was er deinen Job sieht, was er mit dir vorhat. Du wirst eine Antwort kriegen. Der wird dir es zeigen, ganz bestimmt. Dir werden auf einmal Leute über den Weg laufen, an die hast du gar nie gedacht. Und dann geht es wie mit dem Köcksal. Die fragen dann selber. Ich habe da mal was gehört. Kann das sein? Und schon ist der ganze Stress weg, mit Leuten ansprechen und weiß der Kuckuck was. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und nicht macht euch einen riesen Stress. Sowas kann ganz normal werden. Ja, dann geht es noch um die Ernte. Schon wieder so ein christonesischer Begriff. Ernte ist eigentlich das, wenn der Kontakt mit Gott Menschen verändert. Da gibt es dann in Galater 5, 22, da steht was für Früchte des Geistes. Früchte ist etwas, was automatisch kommt. Wenn du einen Apfelbaum hast, dann wird er Äpfel kriegen und keine Kartoffeln. Und wenn er keine Äpfel kriegt, dann sollst du ihn vielleicht mal düngen und da gibt es dann auch noch so Tricks, was man denn machen kann. Und so ist es bei uns auch. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann kommen Früchte. Beim einen die, beim einen jene. Begabungen sind verschieden. Ja? Und dann nochmal was zur Ernte. Erwarte ich eigentlich eine Ernte? Erinnert euch dran, es steht, geht hin. Die meisten Christen leben, wir bauen was, sitzen rein und warten, bis jemand kommt. Müssen wir uns nicht wundern, warum es nicht funktioniert. Geht hin. Und was ich auch noch fragen muss, was lenkt mich eigentlich davon ab, das anzufangen? Was spricht eigentlich dagegen? Und jetzt sind wir fast am Schluss. Aber da ist noch was, da steht noch was von einer Sichel. Sichel ist ein Werkzeug zum die Ernte einbringen, zum Halme abhauen. Manchmal haut man sich auch einen Finger damit. Übersetzt in Umgangssprache. Das sind deine Begabungen, deine Eigenschaften, deine, Neudeutsch, Ressourcen. Ja? Und dann gibt es noch einen Unterschied. Am Anfang ist vom Sämann die Rede und nachher vom Erntearbeiter. Sämann, das ist eigentlich das, was jeder kann. Du streust was aus, du schmeißt den Leuten was vor die Füße, dass sie überlegen müssen. Militärisch würde man sagen, man vergräbt Minen, dass dann mal jemand drauftritt. Ja. Du legst irgendwie einen Grundstock, der verteilt Geschmacksprobe. So wie die, wo im Aldi, oder nicht im Aldi, im Edeka, die an den Käse, so Käsedinger verteilt. Das ist genau, wenn du so irgendwas fallen lässt, was du mit Gott erlebt hast. Und wenn dir so ein Stück Käse schmeckt, dann kann es sein, du kaufst. Und der Erntearbeiter, der sieht eigentlich, dass die Menschen Veränderung wollen. Der hilft den Menschen dabei, ihre Entscheidung zu treffen. Der zeigt ihnen, wie es geht. Der zeigt auch anderen, wie es geht. Wenn man zum Beispiel so eine Geschichte schreiben kann und erzählen. Wie man Chancen sieht. Ja, der leitet andere an zum Säen und zum Ernten. Ich bin eigentlich am Schluss. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Unruhe ausgestreut. Falls ich euch geärgert habt, vergebt mir, es war Absicht. Aber denk, wenn du dich ärgerst, denk drüber nach, warum du dich ärgerst. Wie kann sowas funktionieren? Ich habe es vorher gesagt, du kannst lernen. Und du brauchst Praxis. Wisst ihr, warum Evangelium so einfach ist, dass es jedes Kind verstehen kann? Und nicht nur verstehen, sondern machen. Weil Evangelium ist immer was aus der Praxis. Das ist zum Machen. Nicht zum Lernen und in Ordner und ab in den Bücherschrank und nie mehr hervorholen. Und so sollte er vielleicht auch die Zettel nachher nehmen. Theorie und angesammeltes Wissen ist zweitrangig. Ich möchte nicht sagen, dass es nutzlos ist. Aber es ist zweitrangig. Wichtig ist, geht hin. Ja. Und wenn da jemand mehr darüber wissen will, oder wenn ich da jetzt einen Samen gelegt habe, der anfängt zu keimen, und wenn ein Keim so an der Schale, dann drückt das so, und wenn das bei dir irgendwie mal noch so drückt, das braucht ja nicht heute sein. Ich gebe euch da gern Auskunft. Ich habe nämlich was entdeckt. Ja. Ich habe einfach was entdeckt. Bis damit. Steh mal bitte noch kurz auf. Und Jesus, das, was jetzt gesät ist, ich bitte dich, dass es auf gute Boden fällt. Nicht unter Brennnessel, nicht auf steinigen Boden, sondern da, wo es wenigstens keimen kann und wachsen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du anfängst zu reden über das zu uns, dass du uns Träume gibst, Visionen, dass du uns Menschen in den Weg stellst. Du hast so viele Möglichkeiten. Ich bitte dich, dass du einfach jetzt für uns gehst, dass dein Geist, dass er sich in uns manifestiert. Und dass da ein Feuer anzündet wird, wo nicht mehr aufhört zu brennen, wo man gar nicht löschen kann. Das bitte ich dich. Jesus, in deinem Namen bitte ich dich. Amen.